empfangen worden mit dem herzlichen Willkommen. Das ist auch so schön, das macht unsere Schwester Renate immer so schön fertig. Herzlichen Dank auch mal. Und ich grüße Sie heute, ist ein bisschen laut, ja, mit dem Wochenspruch für diese Woche. Der steht im Lukas-Evangelium und dort im Kapitel 21. Und es ist ein Zusammenhang, wie Jesus etwas sagt über das Ende dieser Weltzeit und über sein Wiederkommen. Und ich lese es aus dem Zusammenhang in Lukas 21. Und dann werden sie sehen, den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und das Letzte ist dieses Leitwort für die Woche. Seht auf, erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und das ist ja auch Advent. Denn wir feiern in Advent eigentlich ein Dreifaches. Es ist ein Gedenkfest oder Erinnerungsfest. Wir denken zurück und freuen uns, dass Jesus wirklich Mensch geworden ist. Und seitdem können Menschen singen, Christ, der Retter, ist da. Advent ist aber auch genauso ein Tagesfest. Denn hier, jetzt, heute will Jesus in unserem Leben ankommen. Darum singen wir ja, komm, o mein Heiland, Jesus Christ, meins Herzenstür, der offen ist. Ach, zieh mit deiner Gnade ein, dein Freundlichkeit auch uns erscheinen. Das wäre ja purer Unsinn, so zu beten, wenn Jesus nicht heute und jeden Tag in unserem Leben ankommen wollte. Also jetzt wage ich es mal, ich bin aber ganz evangelisch, aber ich sage trotzdem, was der Papst schrieb, was zu diesem heute passt, der Papst Franziskus, und ich wäre ja selig, es hätte einer unserer Bischöfe geschrieben. Aber er nimmt auch zu diesem heute Stellung und schreibt, ich lade jeden Christen ein, gleich an welchem Ort und in welcher Lage er sich befindet, noch heute seine persönliche Begegnung mit Jesus Christus zu erneuern. Oder zumindest den Entschluss zu fassen, sich von ihm finden zu lassen. Wenn jemand einen kleinen Schritt auf Jesus zumacht, entdeckt er, dass dieser bereits mit offenen Armen auf sein Kommen wartet. Das ist Advent heute. Und das dritte Advent öffnet unseren Blick für die Zukunft. Es ist also ein Zukunftsfest. Christen warten auf den Herrn, der wiederkommen wird. Nicht als Kind, nicht, dass man ihn verkennen kann, sondern dann wird keiner mehr fragen, ist er es oder ist er es nicht, sondern wird offenbar sein für eine ganze Welt. Also seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Ehe ich Sie noch zum kräftigen Mitsingen einlade, muss ich allerdings noch merkenswerte Ansagen machen. Allem voran der nächste Sonntag. Da liegt draußen auf dem Stuhl am Ausgang so ein Handzettel. Viele haben ihn vielleicht schon gesehen. Ich brauchte ein wenig Aufklärung, aber Sie erkennen vermutlich auf diesem Handzettel alles sofort. Es sind ganz bekannte Zeichen für viele. Trotzdem die große Frage, welches Geheimnis steckt noch dahinter? Das dürfen Sie nicht verpassen. Kommen Sie also nächsten Sonntag selbst, laden Sie noch andere ein. Für Sie ist alles vorbereitet von den Studierenden unseres theologischen Seminars, von den Bibelschülerinnen. Und das sollten Sie nicht verpassen, sonst wird die Zeit zum nächsten Treffen nämlich sehr lang. Das ist erst am 6. Januar. 6. Januar in der Liederhalle, und da im Ständer stehen ja schon länger diese Einladungen, aber man braucht sie einfach, um sie auch weiterzugeben. Herzlichen Dank. Und dann betrifft etwas die Eidlinger. Heiligabend allein zu Hause? Würden Sie sich freuen, Heiligabend nicht alleine verbringen zu müssen? Und da wird eingeladen, alles Weitere steht auf diesem roten Zettel. Im Saal unseres Mutterhauses im Sonnenberg wird dieses Zusammensein sein, alles hier zu lesen. So, und jetzt lade ich Sie ein, dass wir miteinander singen. Weil es Gesangbuchlieder sind, erscheinen sie jetzt hier auf der Leinwand. Wir wollen beten. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir für diesen Tag, den du uns schenkst. Wir danken dir für die Freiheit, die wir haben, dass wir ungehindert zusammenkommen können. Wir danken dir, dass du uns mit deinem Wort beschenkst. Und am meisten danken wir dir, dass du einst die Herrlichkeit verlassen hast, um selbst die ganze Not, das Leid, die Schuld und das Sterben unserer Welt zu erfahren und um uns Heil für alle Ewigkeit zu schaffen. Wenn ich dies Wunder fassen will, dann steht mein Geist vor Ehrfurcht still. Er betet und er ermisst, dass Gottes Lieb unendlich ist. Amen. Da ich erst gestern vor 14 Tagen von Sibirien zurückgekommen bin, nehme ich Sie noch kurz in zwei Einsatzorte dort in Mittelsibirien mit, nach Anjero-Sutschensk und nach Tomsk. Danke. Das war ein ganz kleiner Einblick und lassen Sie uns nur noch mal miteinander singen. Gott sei Dank durch alle Welt, der sein Wort beständig hält und der Sünder Trost und Rat zu uns hergesendet hat. Als Gottes Zeit da war, da sandte er seinen Sohn. Und es ist faszinierend zu sehen, wie er bei den verschiedensten Menschen anknüpfte. Beim Priesteradel, im Tempel, bei Nachkommen des ersten hohen Priesters Aaron, Zacharias und Elisabeth, wir haben das gerade in Zeit mit Gott, bei Sterndeutern und Weltgelehrten, also Heiden aus einem fernen Osten, beim verarmten jüdischen Weltadel, bei Josef aus dem Geschlecht des Königs David und seiner anvertrauten Maria, beim gewöhnlichen Volk, den Hirten, die doch an den ersten Hirten des auserwählten Volkes, nämlich an Abraham, erinnern. Und er knüpft an bei Glaubenden, die der lebendige Gott eben mit Namen kennt, bei Mann und Frau, die Gottes Verheißungen ernst nahmen, dem alten Simeon und der Witwe Hanna. Da wird Zacharias gerade in Zeit mit Gott begegnen und nach der Weihnachtsfeier erst wieder am 12. Januar Bibelstunde ist, habe ich mich entschlossen, einfach einen Sprung nach vorne zu machen. Wir wollen mit dem altgewordenen Simeon begegnen. Im Lukas 2 finden wir seine Geschichte. Lukas 2, die Verse 22 bis 35. Ja, das ist übrigens noch eine Skulptur, die fand ich in einem Buch, die fand ich so herrlich, wie Simeon das Kind an sich drückt und wie dieses strahlende, erfüllte, frohe Gesicht da ist. Also nun Lukas 2 von Vers 22 bis 35. Und als bei Maria die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz des Mose um waren, das waren 40 Tage, brachten sie ihn, nämlich das Jesuskind, nach Jerusalem, um ihn dem Herrn darzustellen, Wie geschrieben steht im Gesetz des Herrn, alles Männliche, das zuerst den Mutterschoß durchbricht, soll dem Herrn geheiligt heißen. Und um das Opfer darzubringen, wie es gesagt ist im Gesetz des Herrn, ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. Und siehe, ein Mann war in Jerusalem mit Namen Simeon. Und dieser Mann war fromm und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist war mit ihm. Und ihm war ein Wort zuteil geworden von dem Heiligen Geist, er solle den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und er kam auf Anregen des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es Brauch ist nach dem Gesetz, da nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach: Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast. Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Wörtlich steht da, meine Augen haben dein Heil gesehen, das du bereitet hast vor allen Völkern. Ein Licht zu erleuchten die Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was von ihm gesagt wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter: Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen für viele in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen, damit viele Herzen Gedanken offenbar werden. Nicht nur dieser Künstler hat diese Skulptur geschaffen, sondern immer wieder finden wir es auch in der Kunst, dass Simeon gemalt wurde. Es ist der 4. Oktober des Jahres 1669. Der 63-jährige, völlig verarmte und vereinsamte Maler Rembrandt stirbt. Und auf seiner Staffelei steht ein unvollendetes Bild. Da sieht man den alt gewordenen Simeon mit ganz schüttem Haar und Bart. Aber in einem von oben kommenden Licht ist er hineingetaucht und auch das Kind, das er auf seinen Armen bescheint. Und sein Mund ist zum Lob geöffnet. Die Worte Simeons: Nun lässt du deinen Knecht in Frieden sterben, wie du gesagt hast, Herr. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen. Das ist auch wie ein Vermächtnis, letzte Worte des Malers. Aber Simeon war zum Ziel seines Lebens gekommen. Der Schweizer Theologe Adolf Schlatter, der in Tübingen lehrte, schrieb dazu: Weder das, was von nun an auf Erden geschieht, noch das, was Simeon darüber erwartet, bereitet ihm Angst. Fast ans Ziel gekommen war auch jene Mutter, an deren Krankenbett ich saß. Auch sie wusste, dass sie auf der letzten Wegstrecke des Lebens war. Ein schmerzhaftes Krebsleiden zeichnete sie. Und da begann sie leise zu erzählen. Es war in meiner Konfirmandenzeit. In einer Unterrichtsstunde gab unser Pfarrer jedem einen Zettel. Wir sollten 3 Wünsche für unser Leben aufschreiben. Dabei betonte er, dass er aber nicht hören wollte, dass wir uns viel Geld, Erfolg, eine gute Heirat und dergleichen wünschten. Die Mutter erzählte, da saß ich nun vor meinem leeren Zettel. Meine Gedanken wanderten zurück zur letzten Predigt unseres Pfarrers über Simeon. Und plötzlich wusste ich, was ich wollte. Also schrieb ich auf mein Blatt: Das wünsche ich mir für mein Leben. Simeons Sehnsucht, Simeons Glauben und Simeons seliges Ende. Ach so, steht schon da, Entschuldigung. Die beiden ersten Wünsche haben sich in meinem Leben erfüllt. Meine Jugend war geprägt von der Sehnsucht nach dem lebendigen Gott und ich fand ihn in Jesus. Nun zog der Glaube ein. Das Vertrauen zu Jesus Christus, meinem Heiland, gestaltete fortan mein Leben. Es trug mich und meine Familie durch die schweren Kriegs- und Nachkriegsjahre. wird auch der dritte Wunsch in Erfüllung gehen, Simeons seliges Ende? Fragend waren die Augen der Todkranken auf mich gerichtet. Mich aber hat dieser dreifache Blickwinkel auf den Mann Simeon nicht wieder losgelassen. Simeons Sehnsucht. Sie galt nicht etwas Unbestimmten, Wagen oder dem Vielerlei, das unser Leben so bunt und amüsant gestaltet. Seine Sehnsucht zielte auf den Heiland, den Gott Israel und der Welt versprochen hatte. Dunkel genug war auch Simeons Zeit. Kriege und Kriegsgeschrei, Besatzung und Elend, Gottlosigkeit und Sünde waren an der Tagesordnung. Da konnte er nur mit seinem Stammvater Jakob seufzen: Herr, ich warte auf dein Heil. Jakob betete so, als er spürte, dass sein Leben sich dem Ende zuneigte. Zuvor aber wollte er alle seine Söhne segnen. Und da, wie so einer nach dem anderen von seinen erwachsenen Söhnen am Lager knieten, da packte es Jakob. Ach, die Rettung aus Sünde und Schuld, die Erneuerung des Lebens, die kommt wahrlich nicht von meinen Söhnen. Sie sind nur Fleisch und Blut wie ich selbst. Aus ihren Herzen kommen die gleichen unguten Gedanken und Taten wie aus dem meinen. So hielt er mitten in seinem Segensspruch an und gab dieser Sehnsucht Ausdruck: Herr, ich warte auf dein Heil. Sie können das im 1. Mose 49 nachlesen. Dass dieses kaputte Israel heil würde, ja, dass für die Völker der Welt die Stunde des Heils schlagen könnte, danach sehnte sich bald über 2000 Jahre später als Jakob dieser Mann Simeon. Er konnte nicht mitjubeln, als die Menschen im Römischen Reich den jungen Augustus als Heiland der Welt und als Friedensbringer empfingen. Niemals wäre es über seine Lippen gekommen, wie über die Lippen vieler anderer: Heil Augustus! Hitler hat nichts Neues erfunden. Simeon wusste zu genau, Heil kommt nur von dem lebendigen Gott. Und Heil, das hatte man eben auch damals bitter nötig. Der römische Politiker und Philosoph Seneca schildert die ethische Situation im Römischen Reich so, ich zitiere: Alles ist voll von Verbrechen und Lastern. Es wird mehr begangen, als was durch Gewalt geheilt werden könnte, also Staatsgewalt. Ein ungeheurer Streit der Verworfenheit wird gestritten. Tagtäglich wächst die Lust zur Sünde. Tagtäglich sinkt die Scham. So öffentlich ist die Verworfenheit geworden, dass die Unschuld nicht mehr selten, sondern keine ist. Soweit Seneca. So lebte Simeon in einer Zeit, die der unsrigen eigentlich nicht unähnlich war. Aber wir, sind wir Simeon ähnlich? Was füllt mich? Was füllt uns und unsere Zeit aus? Wohin geht unser persönliches Streben? Wohin geht unsere Sehnsucht? Was wollen wir haben? Was streben wir an? Wofür werfen wir alles in die Waagschale? Wenn wir das jetzt auf einen Zettel schreiben müssten, sollten, was müssten wir ehrlicherweise notieren? Sind wir wirklich ganz und gar von dem eingenommen, was wir Sonntag für Sonntag in unseren Kirchen beten? Dein Wille, Herr, geschehe. Auch hier auf der Erde, so vollkommen, so ganz wie im Himmel. Und dein Reich komme. Die biblischen Berichte sind immer wieder erstaunlich. Mit wenigen Worten drücken sie ja Überraschendes aus. Wir haben das eben gelesen. Und siehe, Ein Mann war in Jerusalem mit Namen Simeon. Und dieser Mann war fromm und gottesfürchtig. Sehen Sie, Jerusalem war voller Männer. Aber für den lebendigen Gott zählte dieser eine. Den amtierenden hohen Priester seiner Zeit kennen wir nicht mit Namen. Hannas und sein Schwiegersohn Kaiphas traten erst später auf. Was sich sonst noch so an geistlichen und geistigen Größen in Jerusalem tummelte, wir wissen nichts von ihnen. Aber siehe, ein Mann war in Jerusalem mit Namen Simeon. Dieser Mann war fromm. Der stand im Lebensbuch des lebendigen Gottes. Darum wissen wir bis zum heutigen Tag von ihm. Wer in der lebendigen Verbindung mit dem Herrn steht, der hat einen Namen, der in alle Ewigkeit nicht untergeht. Und wer diese Verbindung nicht kennt, mag hier noch so bekannt und noch so geehrt sein. Bei Gott kommt er nicht vor. Seine Spur verweht. So wie es Psalm 1 sagt, der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. In die wartende Sehnsucht des Simeons hatte Gott sein Versprechen hineingelegt. Er sollte das Heil Gottes mit eigenen Augen sehen. Das glaubte Simeon Gott. Er wird zu dem zweiten noch kommen und dritten. Ich glaube, da singen wir doch noch ein Lied. Wir haben es hier wieder auf der Leinwand. Das zweite Merkmal, Simeons Glaube. Wir haben das vorhin schon gestreift, sein Glaube befähigte ihn, keinen falschen Hoffnungsträgern zuzujubeln. Sein Glaube befähigte ihn auch, im Warten durchzuhalten und an den ihm gegebenen Verheißungen nicht zu zweifeln. Wir wissen ja, wie schwer das fällt, an einer Zusage festzuhalten, wenn sich Jahr um Jahr nichts ändert oder irgendetwas tut. Da gibt es eine ganz interessante Stelle beim Propheten Hesekiel. Hesekiel Kapitel 12. Du Menschenkind, was habt ihr da für ein Gerede im Lande Israels? Ihr sagt, es dauert so lange und es wird nichts aus der Weissagung. Darum, so sagt Gott zu Hesekiel, sage zu ihnen, so spricht Gott der Herr. Ich will diesem Gerede ein Ende machen, dass man es nicht mehr im Munde führen soll in Israel. Sage vielmehr zu ihnen, die Zeit ist nahe und alles kommt, was geweissagt ist. Als Gerechter im Sinne des Alten Testamentes war dies Gotteswort für Simeon ein Ansporn, dran zu bleiben. Er konnte sich auch an den Propheten Habakuk halten. Der schrieb ähnlich Habakuk Kapitel 2, die Weissagung wird ja noch erfüllt werden zu ihrer Zeit und wird endlich frei an den Tag kommen und nicht trügen. Wenn sie sich auch hinzieht, so harre ihrer, sie wird gewiss kommen und nicht ausbleiben. Für Simeon war nun dieser Tag ganz persönlich da. Gott hatte seine Zusage eingelöst. Dennoch, dachte ich, war an diesem Tage des Schauens sein Glaube herausgefordert. Sein Glaube schenkte ihm den rechten Durchblick, denn was Simeon da vor Augen hatte, als er im Gehorsam in den Tempel ging, das widersprach vielleicht all seinen Träumen, all den Vorstellungen, die er je gehegt und gepflegt haben mag. Was er vor Augen hatte, das war so menschlich. Das war so alltäglich, so ärmlich, so gewöhnlich. Ja, so klein, so demütig ist Gott geworden. Ein Kind, anderen Kindern zum Verwechseln ähnlich. Ohne Heiligenschein, ohne wunderbare Redegabe, ohne Macht, wie so viele fromme Kindheitslegenden von Jesus gerne hätten. Aber dem glaubenden Simeon waren die Augen geöffnet. Er erkannte in diesem Kind den Heiland der Welt. Übrigens war es ja dann auch so bei den Hirten. So war es bei diesen Magiern, diesen Sternguckern aus dem Osten. Sie alle gerieten nicht in tausend Zweifel angesichts des so ganz natürlich Menschlichen, was sie da vor Augen hatten. Der Glaubende sieht eben mehr als das, was vor Augen ist. Der Glaube befähigte Simeon auch, den Heiland nicht nur für sich und sein Volk zu wollen, sondern er wusste auch durch die Heilige Schrift und erkannte, das Heil gehört der ganzen Welt. Alle Menschen sollen gerettet werden. So hat Gott die Welt geliebt. Und so kommt man durch den Glauben heraus aus dem Ego-Trip, wo man nur für sich, vielleicht noch für seine Familie, alle Rettung, alles Heil, alle Hilfe von Jesus will. Aber was über den eigenen Kreis hinausgeht, Gemeinde- und Freundeskreis, das fällt irgendwie runter. Gottes Herz aber schlägt für die Rettung der ganzen Welt und Simeon lässt sich da mitnehmen. Er sagte ja, meine Augen haben dein Heil gesehen, das du bereitet hast vor allen Völkern. Ein Licht zu erleuchten die Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Aber auch dieser Glaube des Simeon hängt nicht einfach im luftleeren Raum, sondern stützt sich auf die Heilige Schrift. Nur ein Beispiel aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 49, wo Gott sagt, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und die Zerstreuten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht der Heiden gemacht, dass du seist mein Heil bis an das Ende der Erde. Darum sitzen wir hier. Wir gehören ja auch zu den Heiden. Und uns gilt auch dieses Heil und es wird gelten, bis Jesus wiederkommt. Und im Glauben kann Simeon Josef und Maria segnen. Wir lasen da, und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was von ihm, also über dieses Kind, gesagt wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter. Ist auch interessant, als das alles geschah, als Jesus öffentlich auftrat, da lebte Josef nicht mehr. Jetzt kommt ein direkter Zuspruch an Maria. Sie wird das noch in besonderer Weise erleben. Und er sprach zu Maria, seiner Mutter, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen für viele in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen, damit viele Herzen und Gedanken offenbar werden. Konflikte und Streit würde es geben um dieses Kind. Und auch durch Marias Herz ein Schwert dringen, sollte das ein Segen sein? Dr. Gerhard Meyer schreibt in seinem Lukas-Kommentar zu dieser Prophetie, ja, an Jesus, gerade auch im Widerspruch, kommt heraus, welch böse Gedanken im menschlichen Herzen wohnen. Sie können so leicht mit einer Scheinfrömmigkeit zugedeckt werden, aber Jesus, der Herzenskenner, deckt sie auf. Jesus gegenüber kann man nicht neutral bleiben. Entweder geht man mit ihm den schmalen Weg, oder man beharrt auf dem breiten Weg. In der Begegnung mit Jesus werden uns die Masken abgerissen. Simeon ahnt die kommende Entwicklung nicht nur, sondern er weiß sie durch den Heiligen Geist. Er handelt also als wahrer Prophet. Er verkündigt hier ganz klar einen leidenden Messias. Im Tempel erfährt Jesus seine erste Leidensweissagung. Im Tempel macht er in der letzten Woche seines irdischen Lebens auch die letzten Widerspruchserfahrungen. Wir gehen auch noch den letzten Schritt, Simeons seliges Ende. Simeon ist mit seinem persönlichen Leben am Ziel angekommen. Ohne dieses Kind, das er da in den Armen hält, würde es auch für ihn keine Erlösung geben. Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen. Simeon meint, nun löst du mich ab, befreist mich, entlässt mich. Jetzt ist die Wartezeit zu Ende. Die große Freude beginnt. Jetzt bricht Gottes Glanz durch, der Glanz der Ewigkeit. Simeons seliges Ende bedeutet ja nicht ein Aus. Wohl hört die Schwachheit auf, die Not, das Zeitliche, das Zerbrechliche. Aber dieses Ende mündet in einem Neuanfang. Siehe, ich mache alles neu. So sagt es Jesus. Das ist die große Freude. Ich fasse zusammen. Simeons Sehnsucht war geprägt vom Warten auf Gottes Heil. Und so dürfen wir auf den Wiederkommenden warten, damit diese Welt ganz heil wird. Simeons Glaube befähigte ihn, nicht auf falsche Hoffnungsträger zu setzen, im Warten durchzuhalten. Sein Glaube schenkte ihm auch den rechten Durchblick in Jesus, das Heil für die ganze Welt zu sehen. Das brauchen wir heute auch. Wir haben viele Heilsbringer heute, aber in Jesus allein das Heil zu erkennen, das ist für uns die Situation heute, die wir auch verkündigen dürfen. Und Simeon sah auch, dass es ein Weg des Leidens für den Messias ist, so wie wir oft sagen, durch Leiden zum Thron. Und durch den Glauben konnte Simeon Josef und Maria segnen und Maria auf ihre Zukunft vorbereiten. Simeons seliges Ende geschah nur durch Jesus. Sein Kommen öffnete auch ihm den Himmel, die Ewigkeit bei Gott. Nun hat das Bangen ein Ende. Nun ist die Not vorbei. Gott selber brachte die Wende. Er blieb uns Menschen treu. Wir wollen noch einmal singen. Dies ist der Tag, den Gott gemacht. Wir wollen noch beten. Lieber Herr, wirke in uns die Sehnsucht nach deiner Wiederkunft und diesen Glauben, der festhält an deinen Zusagen. Dass uns auch im Alltag werde klein das Kleine und das Große groß erscheine. Löse uns von dem Vertändeln und Vertrödeln unserer Lebenszeit. Mach doch unser Leben ewigkeitsschwer. Und Herr, wir bitten dich auch für eine sehr arme, ums Überlebende kämpfende sibirische Kirche, die alten Russlanddeutschen, die noch im Lande sind und so manche, die im Lande sind, aber Atheisten sind. Ach Herr, wirke dein Heil hinein in diese versprengten Grüpplein und gib, dass aus ihnen etwas überfließen darf zu den Menschen, mit denen sie in Berührung sind. In besonderer Weise bitten wir dich für unsere Glaubensgeschwister, die im Leid und in der Verfolgung stehen. Lass sie wissen, dass deine Verheißungen gelten, dass kein Mächtiger dieser Welt, sondern du das letzte Wort sprechen wirst und dass du ganz gewisslich wiederkommen wirst und deine Ewigkeit, deine Herrlichkeit auch ihr Ziel ist. Herr, wir danken dir, dass du ein Hörer des Gebetes bist und die rettest, die zu dir aufschauen. Amen. Nun wünsche ich Ihnen noch eine ganz gute Adventswoche. Seien Sie diesem wiederkommenden Herrn anbefohlen. Gott segne dich, hüte dich wohl, schenke dir Gnade und Friede, strahlend sein Antlitz dir zugewandt, führe er dich nach Haus. Amen.